Okay, hallo, ich darf euch alle recht herzlich begrüßen. Mein Name ist Günter Hopfgartner, ich bin der KPÖ-Vorsitzende. Ich werde heute die Veranstaltung allerdings eher moderieren. Ich habe als Gäste zu dieser Veranstaltung, die den Titel trägt mit der KPÖ ins Parlament, habe ich drei Gäste hier, und zwar die drei Spitzenkandidaten auf der Bundesliste, Spitzenkandidatinnen auf der Bundesliste. Vielleicht fangen wir drei noch an. Tobias Schweiger, gleich links von mir, vielen, glaube ich, bekannt aus Funk und Fernsehen, aber vor allem aus den Plakaten, die da in Unmengen in der Landschaft momentan stehen. Das ist, glaube ich, gerade für den Tobi besondere, kann ich mir vorstellen. Rechts neben mir die Bettina Prohaska. Das ist die Nummer 2 auf der Bundesliste. Und ganz links außen, wenn man so sagen darf, Josef Mestleny, die Nummer 3 auf der Bundesliste. Ich würde gleich einsteigen, weil die Idee natürlich ist, dass wir schon erklären, was das Programm der KPÖ für diese Wahlen. Und ich glaube, dass man es ganz gut mit Personen aber auch verbinden kann jetzt, also um es ein bisschen lebendiger zu machen. Eine Idee ist in Wirklichkeit der KPÖ für diese Wahl, dass wir sagen, wir wollen ja natürlich auch Experten, Expertinnen des alltäglichen Lebens in das Parlament bringen. Und da würde ich vielleicht gleich mit der Bettina anfangen. Ich werde das, glaube ich, später auch nochmal sagen. Wir haben uns ja vor ungefähr einem Jahr hier mal getroffen, zum ersten Mal darüber geredet, wie denn das so wäre, wenn du vielleicht ins Parlament kommen würdest. Also eigentlich war es so ein Anwärtergespräch. Also ich wollte dich unbedingt auf der Liste haben. Und wir haben miteinander geredet und du warst ein bisschen skeptisch eigentlich am Anfang. Weil du gesagt hast, naja, so richtig die Erfahrung mit Budgetpolitik oder so hast du nicht. Und meine Antwort war eigentlich, aber jetzt stell dir mal vor, wie das ist. Du trittst ans Rednerinnenpult und erklärst dem Haufen, was wirklich los ist in der Pflege, im Gesundheitswesen und was eigentlich die notwendigen Lösungen wären. Damit sind wir eigentlich bei deinem Thema für dieses Ding und auch ein Schwerpunktthema. Für diese Wahlen kannst du vielleicht zu dem Thema und zu deinem Zugang vor dem Thema etwas sagen.
Ja, hallo, ich bin die Bettina Prohaska aus Salzburg. Freut mich sehr, dass ich da bin. Und ja, Günther, ich kann mich noch sehr gut erinnern an dieses Gespräch. Das erste, was ich mir damals gedacht habe, war immer, diese Gummistiefel sind mir viel zu groß. Gell? Und dann hast diesen Triggerpoint in mir angesprochen, was du gesagt hast, stell dir vor, du kannst dann einmal die Sachen sagen. Und ich bin heuer jetzt um 40 Jahre in der Pflege, 84 mit der Krankenpflegeschule angefangen und habe schon viele Zeiten erlebt. Und während, vor allem vorher schon und dann während der Pandemie und jetzt danach, habe ich viel mit meinen Kolleginnen geredet, gell, und dann haben wir echt gesagt, wir haben so extrem gesagt, dass so oft über uns und nicht mit uns gekriegt wird. Und ja, das erlebe ich täglich in meiner Arbeit, dass im Grunde wir, die was am Patienten sind, und die Pflege, die ist wirklich am nächsten am Patienten, am öftesten und oft natürlich auch aus letzter am Patienten. Und wir wissen auch ganz viele Sachen, was verbessert werden. Und das war dann schon ein großer Ansporn für mich, dass ich mir gedacht habe, okay, nicht nur okay, sondern ja, diese Aufgabe stelle ich mir und gemeinsam können wir viel bewirken. Und ich freue mich jetzt extrem, dass ich da bin. Ja.
Kannst du mal vielleicht auch gleich ein paar so Punkte nennen, die du den Kollegen und Kolleginnen im Parlament erzählen würdest? Was ist notwendig? Was ist akut notwendig in der Pflege und im Gesundheitswesen? Was gehört ganz, ganz, ganz schnell verbessert? Und dann kann man natürlich auch über die Perspektiven reden.
Wir erleben, also momentan sind wir in einem System, also ich arbeite in einem Krankenhaus auf einer Intensivstation, wo ich mir denke, die Akutversorgung, die funktioniert noch. Aber wir erleben täglich, dass Patienten kommen, wo die ganze Vorsorge nicht hingehauen hat. Viele kommen dann, typisch ist ein Freitag, Samstag, in die Aufnahme, weil die Versorgung vorher nicht funktioniert hat. Sie kriegen keinen Arzttermin oder auch für spezielle Untersuchungen. Ich glaube, das kennt jeder von uns, wenn er einen Facharzt braucht, dass er sehr lang braucht für Untersuchungen. Und da haben wir mittlerweile immer mehr ein System aufgebaut, wo die Versorgung einfach mit Geld zusammenhängt. In dem Moment, wo du Geld hast, Geld in die Hand nehmen kannst, zum Wahlarzt gehst, kriegst du früher einen Termin. Und das Zweite, was ich als große Sache sehe, denke ich mir, es wird sehr viel angeworben mit Zusatzversicherungen, dass du schneller operiert wirst. Was wir aber dann erleben, dass zum Beispiel Patienten, die kommen von Privatkliniken, wenn eine Intensivstation gebraucht wird, dann übernimmt das wieder die öffentliche Hand. Also es wird irrsinnig viel Profit gemacht. Und ein ganz großer Punkt ist jetzt in der Pflege, dass wir nach wie vor einen Pflegemangel haben. Also nicht nur Mangel, sondern viele sagen, ich mache das nicht mehr länger. Ja. Kann man das nicht vorstellen. Also ich habe jetzt gerade mit einer Kollegin Nachtdienst gehabt, die ist jetzt seit 2 Jahren bei uns auf der Intensiv und wir haben momentan eine ziemliche Arbeitsverdichtung und dieser Topkraft. Und ich sage, boah, so lang, also ich weiß nicht, wie lange ich das machen kann. Die meisten, die flüchten so und so in die Teilzeit. Und wir arbeiten ja ganz viel, immer nur 40 Stunden. Das sind 3 Riesenpunkte, was ich sagen kann. Wenn man denkt, es wird immer mehr Profit gemacht mit unserer Gesundheit, mit unserer Versorgung. Die Leute, die im System sind, da braucht es nicht nur, dass man also ganz massive Maßnahmen, nämlich für die Menschen, die was im System arbeiten, dann wie kann man junge Kolleginnen und junge Kollegen animieren, dass sie diesen wertvollen Beruf machen. Viele sagen, also wenn das so weiterhin bleibt, 40 Stunden mache ich das sicher nicht. Oder wie soll ich das bis 65 Jahre machen? Und also das ganze System, die Rahmenbedingungen für die Menschen, die drinnen sind. Und noch einmal das ganze Rundherum. Nämlich die Angehörigen, die oft im Stich gelassen werden. Weil die größte Berufsgruppe, also ich nenne es jetzt wirklich Berufsgruppe, sind die pflegenden Angehörigen. Wir haben in Österreich fast 1 Million Angehörigen, die betreuen und oft auch zu Pflegeexpertinnen werden. Und da gehört auch angesetzt, dass man schaut, dass diese Leute Unterstützung kriegen, dass die finanzielle Unterstützung kriegen, dass sie, wenn sie das machen möchten, auch Absicherung haben bezüglich Pensionsversicherung etc. Und also je mehr ich mich in die Thematik eigentlich mitkriege, desto mehr sehe ich, auf wo es überall hakt. Aber es geht auch, dass wir das verändern können. Davon bin ich aber auch total überzeugt.
Okay, danke. Tobi, du bist in der Partei so immer der Wohnungsmensch. Erstens der Mann mit den Tattoos. Zweitens der Wohnungsmensch, hängt ganz stark damit zusammen, dass du verantwortlich warst für die Kampagnen, die wir bisher in dem Bereich gefahren haben und natürlich jetzt als Spitzenkandidat für eins unserer wichtigsten Themen verantwortlich bist. Kannst du vielleicht den Zugang zu dem Thema mal kurz erläutern? Ich habe schon mal was mitgekriegt, ganz kurz in einem Zwiegespräch und dann vielleicht da gleich sagen, was heißt das? Wo wohnen? Warum ist das ein Thema für die KPÖ?
Ja, du hast es angesprochen. Wir haben eigentlich vor 3 Jahren auch bundesweit angefangen, das Thema Wohnen stärker zu thematisieren oder zu kampagnisieren. Wir haben damit begonnen, so mit einer Mischung aus einer Petition gegen die damals ja schon drastisch steigenden Mieten anzusetzen und gleichzeitig Haustürgespräche mit Menschen zu führen. Darüber, was ist ihre Situation, was sind die Problemstellungen, die sie haben. Und das hat sie fortgesetzt darin, dass wir dann so orientiert an dem, was in Graz passiert ist, zumindest so einen Mietvertragscheck für Wienerinnen und Wiener möglich gemacht haben, dass man sich bei uns melden kann, dass wenn man sich unsicher ist, ob man zu viel Miete zahlt, dass man sich bei uns melden kann. Und das hat sie aber relativ schnell herausgestellt, dass dann die Fragen, die Menschen auch an uns als KPÖ richten, zum Thema Wohnen deutlich darüber hinausgehen. gleichzeitig die Claudia und ich, Claudia Kriegelsteiner, listen das erste in Wien und ich machen seit einem Jahr dann folgerichtig auch Sozialberatungen in Wien, wo wir sozusagen nochmal breiter die Möglichkeit geben, bei uns Unterstützung zu suchen, aber auch für uns mehr Informationen einzuholen. Und da drückt sich das dann vor, dass die Wohnkosten als konkretes Problem, aber dieses Bündel, was Wohnen eigentlich bedeutet für die Menschen, das größte Thema ist, was sie in ihrem Alltag bewegt. Und diese Verbindung von sehr konkreten Problemen, die Menschen mitbringen, ob sie zu viel an Miete bezahlen oder ob sie gar keine Wohnung finden, die sie sich wirklich leisten können, in Verbindung damit, dass man daraus natürlich dann auch politische Projekte entwickelt, ist, glaube ich, der Zugang, der für uns wichtig ist. Dass wir eben tatsächlich das, was wir politisch fordern, auch immer fundiert haben in dem, was uns Menschen in diesen Sozialberatungen erzählen. Und das, was für mich schon sehr eindrücklich war, ist, dass da auch ein sehr großer Handlungsdruck bzw. ein Leidensdruck von vielen Menschen da ist. Bei diesen Haustürgesprächen, die ich angesprochen habe, das war teilweise wirklich so, wir haben angeklopft, dann sagen wir jetzt als Beispiel für Wienerinnen vielleicht vertraut, in Favoriten in der Gegend, wo es noch sehr viel Kategorie D-Wohnungen gibt, die vor allem an Menschen mit Migrationshintergrund vermietet werden, wo da eine Sprachbarriere ist, die gar nicht wissen, dass es Beratungszentren gibt, wo sie sich hinwenden könnten, oder wenn sie es wissen, dann wissen sie jedenfalls, dass sie dort nicht adäquat aufgenommen werden, wo uns wirklich Leute auf die Straßen hin nachgelaufen sind, um irgendwie da eine Beratung zu bekommen, wird dann anfangen, mit denen die Wohnungen auszumessen und wirklich das ärgste Schindluder eigentlich aufgegriffen. Also von Mietverträgen, die für 50 Quadratmeter Wohnung ausgeschrieben sind, die Wohnung der 42 gehabt haben, wenn man großzügig misst. Kategorie D ist noch eine sehr nette Bezeichnung für das, was man da dann vorfindet und. Und wo dann aber von Seiten des Vermieters auch noch Druck gemacht wird, also deutlich über dem, was gesetzlich zulässig ist, vermietet und so weiter und so fort. Und dann ist das ein ganzer Rattenschwanz an Problemen, der natürlich dann aber wiederum Fragestellungen für uns aufbringt, was es denn alles bräuchte. Und neben einer allgemeinen Mietpreissenkung für alle Menschen bräuchte es zum Beispiel gerade in dem Bereich, wo wir es jetzt schon haben, wo wir prinzipiell mit dem Richtwertsystem eine Deckelung der Mietpreise haben, auch Kontrollinstanzen, die das sicherstellen, dass das eingehalten wird. Wir wissen wiederum aus Studien, dass 9 von 10 Richtwertmieten nicht dem Richtwert entsprechen, sondern da drüber liegen. Die Mieterinnen und Mieter denken sich aber völlig zu Recht, frühestens wenn ich ausziehe, kümmere ich mich darum, weil davor habe ich das Problem, der Vermieter sitzt immer am längeren Ast und meistens ist mein Vertrag auch noch befristet. Also da ergibt sich dann wirklich, also ich versuche zu skizzieren, da ergibt sich ja dann aus dieser ganz konkreten Auseinandersetzung mit konkreten Mieterinnen deutlich mehr als nur so diese grundsätzlich ökonomische Forderung, Leute müssen weniger für Miete bezahlen, die Wohnkosten müssen sinken, das ist klar, das ist logisch, das ergibt sich aus dem, dass das der größte Ausgabenposten für die meisten Haushalte ist, aber was es noch alles in dem Bereich braucht, welche Infrastruktur man zur Verfügung stellen müsste, dass Mieterinnen und Mieter wirklich zu ihrem Recht kommen, welche anderen Rahmenbedingungen auch in der Wohnungspolitik es bräuchte, dass Menschen eine gute Wohnung zur Verfügung haben. Und dann darüber hinaus natürlich, mit welchen anderen Themen dieses Thema Wohnen zusammenhängt. Da geht es dann um Verkehrsanschlüsse, da geht es dann darum, auch tatsächlich habe ich die Möglichkeit, eine Speisekammer zu haben, kann ich auf Vorrat überhaupt Lebensmittel kaufen oder muss ich von Mal zu Mal einkaufen. Das sind dann so viele verschiedene Themen, die sich an diese Wohnungsfrage knüpfen, dass es kein einfach Wahlkampfgag ist zu sagen, Wohnen muss Schlüsselthema werden, sondern Wohnen ist ein gesellschaftliches Schlüsselthema. Von der Frage der Alleinerziehenden bis hin zur Frage der Teuerung, von der Frage der ökologischen Wende bis hin einfach zur grundsätzlichen sozialen Orientierung, dass Menschen ein Anrecht auf gutes Wohnen haben und viel zu viele Menschen momentan dieses Recht nicht nur nicht einklagen können, sondern wirklich nicht erfüllt bekommen.
Danke. Kommen wir dann vielleicht nochmal auf das Teuerungsthema zurück, aber ich würde zuerst gerne den Beppel reinbringen ins Gespräch. Du kommst ja aus einer Gegend, wo Waffen in der Form von teuren Fluggerät ein Thema sind, und zwar seit Jahrzehnten ein Thema sind, und das kontinuierlich. Und insofern ist es natürlich naheliegend, dass man die mit dem Krieg und Friedensthema assoziiert. Wie bist du zu dem Thema gekommen und was bedeutet das Thema für die KPÖ?
Also doch ein bisschen eine längere Geschichte. Also wie ich angefangen habe, mich als Jugendlicher oder als Kind auch schon für Politik zu interessieren, waren die Kriege in Jugoslawien, dann später Afghanistan, Irak, eine aktuelle Sache, die zu meiner Politisierung auch beitragen hat. Also ich glaube, meine erste Demonstration überhaupt war anlässlich von einem Bush-Besuch in Wien. Ich glaube, da waren einige, die da sind, auch dabei. Und von dem her hat mich das Thema dann auch weiter begleitet. Und ich bin auch gerade eigentlich deswegen dann zum Bundesheer gegangen nach der Schule und bin dort auch dann insgesamt mit Unterbrechungen 2 Jahre geblieben. Und das hat mir da auch noch einmal was mitgegeben, weil es ist halt so, also man lernt dort doch zu töten. Und wenn man das wirklich reflektiert, dann muss man dabei mitnehmen, man muss schauen, dass das nie irgendwie Realität wird. Und jetzt, seit einigen Jahren lebe ich im Eichfeld, im Murtal in der Obersteiermark und erlebe jeden Tag die Eurofighter und also das teuerste Aufrüstungsprojekt der Zweiten Republik. Es steht uns auch noch Teureres bevor. Und es ist so, dass die Neutralität heute in Gefahr ist. Und die Neutralität hat Österreich Sicherheit gebracht. Ja, also das wird, die wird heute irgendwie zur Seite geschoben. Es wird so dauern, als wäre man naiv, wenn man sagt, man ist für die Neutralität. Aber ich glaube und ich bin der festen Überzeugung, dass die Neutralität die einzige Möglichkeit ist, wie Österreich erstens einmal seinen eigenen Entwicklungsweg im Frieden sichern kann und zweitens zum Frieden in Europa und in der Welt beitragen kann. Und da unterscheiden wir uns ganz massiv von allen anderen Parteien, auch wenn ÖVP, SPÖ und jetzt natürlich in den letzten Jahren verstärkt die FPÖ sagen, sie sind für die Neutralität, dann ist das nicht ernst zu nehmen. Weil immer wenn sie in der Regierung sind, tragen sie die Annäherung an die NATO mit. Die FPÖ war lange Zeit sogar offen für einen NATO-Beitritt, die SPÖ nur kurz, die ÖVP ein bisschen länger. Wenn es ihnen nutzt, werden sie es machen und wenn es kein Gegengewicht gibt, dann wird die Neutralität nicht nur weiter ausgehöhlt, dann wird sie abgeschafft. Und damit würde Österreich sehr viel verspülen. Es ist so, also die Neutralität hat heute keine Glaubwürdigkeit, den muss man erst wieder gewinnen. Aber wenn wir in einem Militärbündnis sind, dann wird Österreich auch einfach dabei sein, wenn die NATO oder wenn andere in Kriege verwickelt werden. Und das müssen wir verhindern und dafür braucht es die KPÖ im Parlament, weil wir können da keiner anderen Partei vertrauen in der Frage. Und das haben die letzten Jahrzehnte ganz klar gesagt.
Danke, Peppi. Der Peppi hat schon angesprochen, das Spezifikum der KPÖ in diesem Thema. Jetzt mit der Neutralität zum Beispiel. Bei dir ist es ja so, eigentlich über leistbares Wohnen gibt es ja keine Diskussion. Das finden ja außer die Neos, glaube ich, und jetzt mittlerweile auch die Bierpartei wahrscheinlich, finden das ja alle wichtig und alle gut. Es hat ja Wahlkämpfe gegeben, keine Ahnung, in Salzburg zum Beispiel, wo der ÖVP-Bürgermeister, der wesentlich dafür verantwortlich war, dass es kein leistbares Wohnen gibt, leistbares Wohnen propagiert hat. Wo ist der Unterschied zu dem Ansatz, den die KPÖ verfolgt?
Wenn man die zweifelhafte Ehre hat, seine Partei in Medienauseinandersetzungen zu vertreten, dann lernt man eine Sache, nämlich dass ein großer Unterschied besteht zwischen einer Fernsehdiskussion und das, was man dann im Lift redet. Eine sehr eindrückliche Erfahrung für mich war eine Auseinandersetzung tatsächlich mit einem Vertreter der FPÖ, wo wir uns dann natürlich einig waren, dass es leistbares Wohnen braucht. Also man müsste schon ein schlechter Mensch sein, um das in Abrede zu stellen. Aber wir waren uns natürlich gänzlich uneinig darüber, wie man das herstellt. Wir haben eine Auseinandersetzung dazu geführt. der einen Seite war, man müsste den Investoren leichter machen zu bauen, vielleicht auch die Qualitätsstandards runterschneiden und so die öffentliche Hand mehr rausnehmen, dann eher eine andere Position vertreten, kann ich ausbuchstabieren. Aber das, was mich mehr fasziniert hat, war tatsächlich, dann sind wir aus dem Fernsehstudio rausgegangen und im Lift runtergefahren und ich habe mir gedacht, naja, man ist ja unbedarfter Mensch, man fragt einmal, ob er das jetzt wirklich ernst gemeint hat, weil das ist ja ein Schaß. Und das hat mich sehr fasziniert, was er gesagt hat. Und weil ich gefragt habe, ja, wenn man das wirklich machen will, dann muss man schon das machen, was wir sagen, oder? Und er sagt, ja ey. Sie lügen einfach. Und viele von ihnen lügen, sie wissen es besser. Sie wissen, dass der Markt das beim Wohnen nicht regelt. Wenn ich in einer Sozialberatung sitze, die Person erklärt mir, sie kann sich ihre Wohnkosten nicht leisten, dann wäre der Markt regelt es. Wir schauen uns an, find's eine kleinere Wohnung, das ist zwar vielleicht scheiße, aber die ist zumindest günstiger. Die gibt's aber nicht. Die Mieten sind so gestiegen, dass sie für die halbe die große Wohnung immer noch mehr zahlen muss, wie für das, was sie schon hat. Das ist so. Der Markt hat versagt in dieser Angelegenheit. Wir haben in den letzten Jahren enorme Bauprojekte gehabt, aber am Bedarf und an den Interessen der Mieterinnen vorbei. Die stehen dann an Spekulationsobjekte leer oder sind auch tatsächlich am Bedarf der Menschen, die eine Wohnung suchen, vorbeigebaut. Die Mietpreise sind nicht gesunken, obwohl mehr gebaut worden ist, weil nicht für die Interessen und Bedürfnisse der Mieterinnen gebaut worden ist. Weil man auch im ehemals Roten Wien den Investoren den roten Teppich ausgerollt hat und tatsächlich Bauprojekte gemacht hat, die überhaupt nichts für Menschen bringen, die zu mir kommen oder die zu vielen anderen in der Partei kommen oder die auch nur ein ganz normales Einkommen haben. Der Markt hat in der Wohnungsfrage offenkundig versagt und das kann man einfach daran beweisen, dass er keine Lösungsmöglichkeit für Menschen zur Verfügung stellt, ob das jetzt in Wien ist oder anderswo. Und deswegen braucht es erstens mal eine glaubwürdige Partei, die sich das auch traut anzusprechen. Der Markt ist keine heilige Kuh und wenn, dann eine, die man tatsächlich schlachten muss in der Wohnungsfrage. Und zweitens braucht es doch bitte auch eine Partei, die das vor der Wahl und nach der Wahl ernst meint und die auch zu dem steht, was sie sagt. Also dieses der Vertrauensverlust, den Menschen völlig zu Recht in Politik erleben, den erlebe ich jedes Mal, wenn ich in ein Fernsehstudio gehe und vor allem, wenn ich wieder rauskomme. Weil das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Die meisten davon sind Überzeugungstäter, aber nicht im Sinne dessen, dass sie überzeugt davon sind, was sie da reden, sondern dass sie überzeugt sind, dass sie die Leute wirklich auf Biegen und Brechen anlegen können. Und das ist das, was momentan passiert. Und dagegen versuchen wir eben mit einer sachlichen Position natürlich gegenzuhalten, aber auch ernsthaft um das Vertrauen von Menschen zu werben, die wissen, dass wir sie vor und nach der Wahl nicht im Regen stehen lassen.
Ich würde gerne ganz kurz nochmal nachfragen, und zwar jetzt nicht nur Wohnen oder so. Also Wohnen ist ein zentrales Thema, und zu Recht, würde ich meinen, auch wenn es um Teuerung geht. Jetzt hat das Thema Teuerung aber natürlich noch ganz andere Facetten und vor allem erlebt es jetzt da unfassbare Zustimmung. Auch was Armut etc. betrifft oder so. Und ich habe die gerade da sehr, sehr engagiert und sehr, sehr emotional erlebt in den letzten Wochen und auch bei diesem Thema. Kannst du vielleicht zu dem breiteren Teuerungsthema nochmal zur Position unterstellen?
Ja, ist faszinierend, oder? Also jedes Mal, wenn man Umfrage macht, also ich rede jetzt bewusst nicht über unsere Sozialberatungen, da ist das klar, sondern eine Umfrage macht, welches Thema brennt den Menschen am meisten unter den Nägeln, dann war das die letzten Jahre immer die Teuerung. Sie war immer höher gewichtet als etwa das Thema Migration. Das spiegelt sich aber momentan weder in der politischen noch in der medialen Debatte ab. Über Teuerung wird ja gar nicht geredet, sondern Inflation, und die sinkt ja, was viel besser klingt, als wie die Preise steigen, immer noch, aber nicht mehr ganz so schnell. Also verstehe, ist ein gutes Wording, Inflation sinkt, klingt halt besser. Heißt aber natürlich, dass die Preise weiter steigen und dass immer mehr Menschen in Armut rutschen. Das wird zwar in Abrede gestellt, aber alle Institutionen von der Volkshilfe bis hin natürlich zu uns, die das in der Sozialberatung wissen, von den Sozialmärkten, von den Mieterberatungen, alle wissen, dass es bei mehr und mehr Menschen finanziell knapp wird. Dass es für viele Menschen nicht mehr knapp ist, sondern dass das bei Weitem überspannt ist, was ihr Einkommen für ihr Auskommen hergibt. Und diese Zuspitzung sollte man auch in der Drastik ernst nehmen. Teuerung tötet. Also Teuerung tötet jetzt, sie tötet aber über die nächsten 10, 15 Jahre ganz viele Menschen. Wir wissen das, Armut bedeutet eine deutliche Verringerung der Lebenserwartung. Arme Menschen sterben früher. zahlen zwar ihr Leben lang, wenn sie arbeiten gehen, in die Pensionsversicherung ein, aber die leben eh nicht lang genug, um besonders viel ausgezahlt zu bekommen. Das heißt, sie finanzieren in Wirklichkeit die Pensionen derer, die besser gestellt sind, während sie selber früher sterben. Und das bedeutet Teuerung. Teuerung bedeutet in der kurzen und in der langen Frist, dass Menschen daran sterben. Das gilt für ältere Menschen, das gilt für Menschen im Erwerbsleben, das gilt ganz besonders auch für Kinder, die in ihrer gesamten Entwicklung nicht nur weniger Chancen haben werden, sondern die wahrscheinlich mit chronischen Krankheiten konfrontiert sein werden, die auf ein deutlich kürzeres Leben schauen können. Und diese Tödlichkeit der Teuerung, die kommt doch überhaupt nicht in dem zum Ausdruck, was politisch bei uns passiert. Das kommt doch nicht zum Ausdruck, dass man sagt, na gut, dann machen wir Einmalzahlungen, was ja im Namen schon sagt, einmal zahlen wir den Haushalten etwas und die Miete, die jetzt so viel gestiegen ist, die zahlen sie aber ihr Leben lang. Das ergibt sich doch schon aus der Wortwahl, dass das nicht funktioniert. Und das ist ein großes Problem. Teuerung tötet. Und deswegen stellen wir uns da ganz klar dafür, auch dass man in den Bereichen für massive Eingriffe bei den Grundnahrungsmitteln etwa sich einsetzt, dass wir uns dafür einsetzen, dass auch im Bereich der Grundnahrungsmittel sowohl durch Preiseingriffe als auch Mehrwertsteuersenkungen Menschen sich zumindest das tägliche Leben wieder leichter leisten können. Und wir sagen aber auch politisch, also Politikerinnen und Politiker, die das Zehnfache von dem verdienen, was Armutsbetroffene momentan haben. Und da reden wir jetzt wirklich nur von dem, was sie als Mandatarinnen bekommen, nicht von den Zusatzverdiensten, die sie noch dazu kriegen. Natürlich wissen die nicht, was das Kernproblem ist. Die müssen ja nicht einmal schlechte Menschen sein, dass sie das nicht wissen, weil man es nicht weiß, wenn man das Zehnfache verdient, man weiß es einfach nicht. Es ist einfach so, es betrifft mich anders, wenn ich jedes Monat weiß, dass es am Ende des Monats nicht reichen wird. Der Stress, den das bedeutet, das ist etwas anderes als ein abstraktes Wissen, mir aus einer Statistik durchzulesen, dass es sowas wie Armut in Österreich wohl geben möge und dass man dagegen etwas tun könnte. Und wir sagen schon ganz klar, also wer wirklich wissentlich Menschen in die Armut rutschen lässt, wer wissentlich darauf hinarbeitet, dass ältere Menschen, dass Menschen, die sich ihre Pensionen hart erarbeitet haben und viel zu wenig am Ende des Tages haben, dass Kinder, die keine Chancen in ihrem Leben haben werden, dass all diese Menschen in Armut rutschen, der soll bitte einfach aus dem Parlament rausgehen und sein Luxusgehalt beim Portier abgeben, der wird das dann schon sachgütlich verwalten.
Danke, Tobi. Ein interessanter Punkt, den du angesprochen hast, war glaube ich, die Tatsache, dass es ein Gap gibt zwischen dem, was in den Medien als wichtig gilt, was in der offiziellen Politik als wichtig gilt und das, was aber die Leute tatsächlich als wichtig empfinden für ihr Leben. Also das ist ein wesentliches Problem. Ein wesentliches Problem, das aber natürlich auch die Frage stellt, warum wollen wir dann in das Parlament? Das heißt, was würde sich dann tatsächlich dadurch verändern? Vielleicht Bettina gleich mal für dich, weil wir hatten ja das Gespräch ganz offensichtlich. Was glaubst du, kannst du einbringen im Parlament? Was glaubst du, wird sich verändern? Zum Beispiel an den spezifischen Diskurs, der dir anliegen ist jetzt gerade, also Pflege, Gesundheit etc. Im politischen System, aber auch im Parlament zum Beispiel. Wenn die KPÖ tatsächlich den Einzug schaffen sollte, wovon ich überzeugt bin, was die anderen hoffen.
Ja, was kann man bewirken? Also ich kann jetzt nur, ich kann mich erinnern, heuer im Februar war wieder die Diskussion, ob die Pflege Schwerarbeit ist. Im Nationalrat wurde abgelehnt. Und das ist völlig absurd, weil wir wissen das, wenn wir 12 Stunden am Tag arbeiten, 13 Stunden in der Nacht, Nachtdienst, das heißt, wir zahlen mit unserer Lebenszeit. Das ist alles wissenschaftlich erwiesen. Wir haben 50% größeres Krebsrisiko, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, von Schlafstörungen so und so. Und ich denke mir, man muss da entscheiden Menschen über uns und beurteilen unsere Arbeit. Und das ist ja völlig absurd. Jeder, der was in der Pflege arbeitet, weiß, was das heißt. Und das, glaube ich, ist eine ganz wichtige Möglichkeit, dass man einem einfach das transparent macht. Dass man sagt, hey, redet mit den Menschen, die vor Ort sind. Und nicht über diese Menschen.
Danke. Selbe Frage an dich, Böppel. Was würde sich ändern, wenn die KPÖ ins Parlament käme? zum Beispiel in der Frage Friedenspolitik, Neutralität?
Also zum Ersten wäre ja Stimme im Nationalrat, die den Neutralitätsbruch, der passiert, aufdeckt. Also wir erleben ja ständig Militärtransporte durch Österreich, die auf einer Rechtsgrundlage basieren, die Schwarz-Blau im Jahr 2001 eingeführt hat. Also das Truppenaufenthaltsgesetz, also auf Grundlage dessen basieren NATO-Transporte durch Österreich. Transporte in Kriegsgebiete dürfen aber eigentlich nicht genehmigt werden. Nur Österreich schaut da weg. Und da hätte man, wenn wir im Parlament wären, schon die Möglichkeit, Einblick zu haben, das aufzudecken, das auch zu benennen, weil das passiert auch viel zu wenig. Und es gäbe eine Stimme, die das einfordert, die das lautstark einfordert, dass Österreich seinen Verpflichtungen als neutrales Land gerecht wird und weltweit für Frieden auftritt. Wir werden eine Friedenslösung brauchen. Also ich glaube, diese Themen eher, auch wenn sie jetzt vielleicht am ersten Blick nicht so scheint, ineinander greifen. Aber Krieg verkürzt das Leben von Millionen natürlich am stärksten. Und wir haben durch diesen furchtbaren Krieg in der Ukraine sind schon hunderttausende Leben verloren gegangen. Es braucht da irgendwann einmal jemanden, der Stimmen für den Frieden organisiert und der da Truppen macht. Da reicht Österreich allein nicht. Aber Österreich hat als europäisches neutrales Land ganz klar diesen Auftrag und dem wird es einfach überhaupt nicht gerecht. Und da braucht es eine starke Stimme, die da Druck macht. Zum anderen die Rüstungspolitik, also Österreich rüstet auf, die EU-Länder sind ja verpflichtet, die Rüstungsausgaben zu erhöhen. Das wird auch irgendwie in die Fiskalregeln nicht einberechnet. Also man muss bei der Gesundheit sparen, man muss bei der Kinderbetreuung, bei der Bildung, man muss überall sparen. Nur bei der Rüstung, da darf man ausgeben, was man will. Und Österreich erhöht, also Deutschland war ja ein sehr großes Rüstungspaket, also 100 Milliarden. Österreich wird 16 Milliarden mehr ausgeben, also das ist im Verhältnis eh schon wieder mal mehr. Und dann kommen noch 6 Milliarden für Sky-Shield-Raketen dazu. Das ist Geld, also ich habe da irgendwo ein Pickel gesehen, Geld für Pflege statt für Panzer. Also das ist Geld, das in allen anderen Bereichen fehlen wird. Und bezahlen werden wir alle dafür. Und wenn es nicht gelingt, Frieden in Europa zu, also den Frieden in Europa, also eine Friedensordnung in Europa zu schaffen, dann werden noch mehr Leute mit Äußersten bezahlen. Und es sind immer die unten sind und niemals die Herrschenden, das wissen wir aus allen Kriegen der Vergangenheit. Und da braucht es die Stimme von unten, die dafür auftritt.
Danke, Tobi, dieselbe Frage an dich. Mich würde aber schon auch nochmal interessieren, es gibt ja natürlich auch noch andere Themenbereiche, die jetzt so im Wahlprogramm der KPÖ Rolle spielen. Vielleicht kannst du das auch gleich mitnehmen in die Dinge, weil also, wir schwitzen da jetzt gerade sehr. Also und bis vor ein, zwei Jahren haben wir ja noch geglaubt, das Volksstimmefest ist der einzige Punkt, wo diese verheerende Klimakrise irgendwas Gutes bewirkt. Weil für die Älteren unter uns, die können sich noch erinnern, das Volksstimmefest bedeutet hat, zwei Tage Regen früher. Das hat sich dann plötzlich vor ein paar Jahren wirklich verändert und wir haben tatsächlich schönes Wetter eigentlich. Aber dieses schöne Wetter steht tatsächlich so jetzt in diesem verheerenden Ausmaß schon langsam da, wie halt global die Klimakatastrophe über uns hereinbricht. Also vielleicht dazu
ein anderer Person. Ja, warm ist es schon. Bis. Vielleicht nochmal so, was kann die KPÖ im Parlament bewirken? Ich glaube, die KPÖ bewirkt ja jetzt schon etwas. Ich finde es schon bemerkenswert, man soll sich nicht zu viel darauf einbilden, aber ich finde es schon bemerkenswert, dass die Regierung vor einigen Monaten in ihren, sagen wir mal, Schritten Richtung Leerstandsabgabe eine ganz klare Begründung gefunden hat, warum ihnen das kurz vor Ende der Legislaturperiode nur eingefallen ist, nämlich die Wahlerfolge der KPÖ. Und ich glaube, es könnte ein guter Dienst der KPÖ an der sozialen Sicherheit der Menschen in Österreich sein, dass die für mich manchmal etwas unbegreifliche Angst anderer Parteien vor uns dann doch eine Angst ist. Und da soll man das durchaus nutzen, wenn die Wahlerfolge der KPÖ den anderen Parteien Angst machen und sie dazu bringen, zumindest ein wenig in Richtung soziale Politik zu steuern, dann ist das ja allein schon ein Beitrag. Den zu stärken und damit auch zumindest ein Gegengewicht zur dauernden Verschiebung der politischen Debatte nach rechts zu setzen, wäre sicher eines der stärksten Wahlmotive für all diejenigen, die sich um die nächsten Jahre Sorgen machen. Und ich glaube, das kann man seinen Verwandten, Bekannten und Lieblingsgegnern auch genauso ausrichten. Wer sicherstellen möchte, dass es in den nächsten Jahren eine verlässliche Stimme für soziale Politik gibt, der kommt an der KPÖ nicht vorbei. Und ein Mandat mehr oder weniger für eine etablierte Partei hat in Österreich noch nie was geändert. Aber ob es eine kommunistische Partei, mag sie noch so schwach mit 4% im Parlament vertreten sein, im Parlament gibt, das macht einen Unterschied ums Ganze aus. Auf einmal gibt es eine Partei, die Menschen, die seit Jahrzehnten nichts mehr mit Politik zu tun haben wollen, wieder in einen demokratischen Diskurs hineinbringt, ein politisches Gegengewicht zum, ist es rechts oder weiter rechts richtig, ist, sind die Armen arm oder noch ärmer, der Weg, auf dem wir uns befinden. Und das glaube ich schon, dass sich dafür gemeinsam einzusetzen sehr lohnt. Ja, warm ist es, haben wir festgestellt, und ich glaube, dass die Klimakrise auch einer der zentralen Herausforderungen ist, der auch die Kommunistische Partei begegnen muss. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass hinter der Diskussion um den Krieg, die eigentlich schon sehr stark die Klimabewegung und auch die Klimadebatte wieder in den Hintergrund gerückt ist, ein Pilotprojekt, das wir vorschlagen, adressiert den Zusammenhang von Klimakrise und sozialer Gerechtigkeit, und deswegen würde ich gern kurz unsere Energiegrundsicherung vorstellen, mit der wir auch in diesen Wahlkampf gehen. Die Idee nämlich, Sozialdimension gedacht, allen Haushalten den kostenlosen Grundbedarf an Strom und Wärme zur Verfügung zu stellen und damit Energiearmut abzuschaffen. Energiearmut ein Thema, über das zu wenig geredet wird, aber das in den letzten Jahren auch zumindest einmal Aufmerksamkeit bekommen hat. Die Zahlen zu dem Thema sind nicht super verlässlich, aber zumindest die Erhebungen vor 3 Jahren zum Thema Energiearmut und von letztem Jahr machen deutlich, dass sie sich etwa vervierfacht haben dürfte. Energiearmut wiederum einer der wesentlichen Treiber dafür, dass Menschen krank werden, Atemwegserkrankungen bekommen, Bausubstanz schimmelt und so weiter und so fort. Man kann sich wieder vorstellen, wen das trifft und wie das dann mit dem Gesundheitssystem wunderbare Zwischenspiele feiern wird. Aber eben, Energiegrundsicherung als Maßnahme gegen Energiearmut, soziale Dimension. Die ökologische Dimension. Viele Menschen wehren sich zumindest gegen die ökologische Wende bei sich zu Ort, wollen das Windrad nicht vor der eigenen Haustür stehen haben. Und das verstehe ich jetzt als jemand, der das politisch betrachtet vielleicht nicht, aber wenn ich mir die letzten Jahre anschaue, dann verstehe ich es vielleicht schon. Wir haben zwar verstaatlichte Energiekonzerne, die den Großteil der Stromproduktion sogar mit Wasserkraft vor der eigenen Haustür absolvieren. Was haben wir davon gehabt? Nix. Wir zahlen die Preise, die am internationalen Strommarkt zu zahlen sind. Wir sind im Merit-Order-System drinnen. Und obwohl wir de facto eigentlich sehr viele Hausaufgaben im Strombereich gemacht haben, hat die Bevölkerung nichts davon gehabt, außer Nachzahlungen, die sie gewaschen haben. Und genau das, das Wissen darum, dass ein verstaatlichter Energiekonzern im Sinne einer Aktiengesellschaft doch nichts dafür beitragt, ob wir Menschen, die es uns sonst nicht richten können, was davon haben, das muss man doch genauso adressieren. Wieder hergehen und sagen, es braucht eine Verbindung davon, die ökologische Wende, den Umbau auf erneuerbare Energien daran zu knüpfen, dass das auch eine Garantie für Menschen ist, dass sie eben zumindest mal in ihren wirklichen Lebensbedürfnissen die notwendige Energieversorgung haben und das in unserer Vorstellung jedenfalls kostenlos. Dann kann ich steuern, dass ich den Überverbrauch härter bezahlen lasse. Das heißt, die, die am meisten verbrauchen, zahlen dann mehr. Und die, die sowieso einfach nur ihr Leben mit Energie befeuern müssen, die zahlen nichts. Und das ist wiederum eine maßgebliche Entlastung, aber auch eine Möglichkeit, die ökologische Transformation, den Ausbau der erneuerbaren Energien an ein soziales Recht zu knüpfen, nämlich zu sagen, niemand in diesem Land wird einen kalten Winter erleben müssen, weil für alle der Grundbedarf an Strom und Wärme garantiert ist.
Danke. Ja, das jetzt, also ich finde diese Idee der Energiegrundsicherung deswegen so spannend, weil sie eigentlich, glaube ich, ein bisschen zeigt, wie wir als KPÖ tatsächlich arbeiten wollen, was wir meinen, wenn wir von einer verbindenden Partei reden oder von verbindender Klassenpolitik reden. Das heißt, wie wir da tatsächlich Themenbereiche, die ganze Zeit unabhängig voneinander bearbeitet werden, miteinander verbinden, zum Beispiel Krieg und Frieden und Ökologie oder die soziale Frage und Ökologie ist ein wesentlicher Punkt. Oder auch, glaube ich, was ein wesentlicher Faktor ist, ist Migration, die halt in all diese Bereiche reinspielt, also Ökologie, Klimakatastrophe, Soziales, aber also Verschiebung des Diskurses nach rechts. Also vielleicht kann man dazu auch noch ein bisschen was sagen, weil ich es halt schon spannend finde, zum Beispiel, dass die FPÖ ihr Kleingeld wechselt, ihr politisches mit Migrationsthema, das weiß man. Dass jetzt die Medien tatsächlich die Themen, die die Bevölkerung betreffen und da interessieren, verdrängt dann aus dem medialen Diskurs um, also dieser Hetze in Wirklichkeit, also nicht einmal dem Migrationsthema, sondern dieser Hetze in Wirklichkeit Raum zu geben, ist schon mal spannend. Aber interessant ist dann auch noch, wie die politischen Parteien darauf reagieren. Also ich sehe Stellungnahmen von teilweise von den Grünen, die jetzt wahrscheinlich da über Keil in den 80ern noch nicht getraut, in Bezug auf Migration. Also da verschiebt sich der Diskurs extrem nach rechts. Kannst du dazu vielleicht auch noch ein paar Sachen sagen, was die KPÖ da in Wirklichkeit bewirken könnte?
Naja.
Nachdem du runtergeschluckt hast, bitte.
Entschuldigung.
Ich werde jetzt auch keinen Witz machen.
Wie geht der? Passt. Ja, kann ich gern auch eine Debatte dazu verlieren. Vielleicht dann wieder so ein paar Berichte aus dem Wahlkampf, weil ich es schon tatsächlich auch spannend finde, nicht nur zu sagen, wir wissen, dass das die Themen sind, die die Leute eigentlich interessieren. Also das mit dem Eigentlichen ist im Politischen eh immer ein bisschen schwierig. Aber die Erfahrung an Infoständen für mich in den letzten Wochen und Monaten zeigt tatsächlich, dass das, wo Menschen emotional werden, und zwar emotional bleiben, nicht im Sinne eines kurzen Aufwallens, sondern wo sie emotional bleiben, dann schon die Ratlosigkeit darin, warum gegen die Teuerung nichts unternommen wurde. Was es schon gibt, ist, dass Menschen dann uns auch fragen, ja gut, aber wie ist es jetzt mit diesen Messerstechereien am Räumerplatz? Das wären dann ja erstaunlich immer gleich viel mehr und also in der Vorstellung ist das dann ja quasi ein tägliches Ding quasi. Und wenn man dann aber länger darüber spricht, wenn man da gemeinsam darüber redet, was ist es eigentlich, was bewegt die Leute daran wirklich, dann ist es eigentlich immer das, dass es zurückkommt auf eine soziale Dimension. Also da geht es dann darum, dass es eigene Ansprüche ans Leben gibt, die nicht erfüllt worden sind und das wird dann verknüpft damit, dass man das irgendwelchen Geflüchteten angeblich geben würde. Das ist dann meistens eine Fantasiefigur, die es so nicht gibt. Also das ist dann irgendeine migrantische Familie, die man sich halt so vorstellt und die bekommt dann ganz viel Sozialleistungen. Wir haben eh die aktuelle Debatte, wie du es gerade gehabt hast, ne? Wunderbarer Shift. Da findet man eine Familie, eine syrische, die haben 7 Kinder, das macht zusammen mit der Mindestsicherung und dieses und jenes, hat die 4.600 Euro und dann sagt man, bist du deppert, das ist voll, wenn man da arbeiten geht, zwei Leute, dann geht sich das ja quasi gar nicht aus. Dass man dann sagt, naja gut, das ist aber ein bisschen ein Problem, dass du, wenn du quasi zwei Leute arbeiten gehen, nicht auf ein Gehalt kommst, dass du diese Familie über die Armutsgrenze heben könntest, das wird ja schon gar nicht mehr diskutiert, sondern wir sind wieder bei der Frage, soll man die Leute arm oder noch ärmer halten? Und das ist das, was mit dieser Asyl- und Migrationsdebatte eigentlich immer gemacht wird. Eine ernsthafte Auseinandersetzung nämlich, was das Sicherheitsthema mit Asyl zu tun hätte, das interessiert niemanden. Es interessiert niemanden, ernsthaft zu sagen, naja, die Traumata, die sie Menschen auf der Flucht auch erwerben, das hat schon damit zu tun, dass wir sie über Stacheldrahtzäune schicken, unsere Militärboote sie mit Schlauchbooten abdrängen lassen und sie dann in irgendwelche Lager sperren, ihnen eigentlich keine Möglichkeit geben zu arbeiten, sie möglichst vor allen isolieren und dann sitzen sie alle in einem Raum, und ich meine, ich weiß das, weil ich selber mit den Menschen auch gearbeitet habe, dann sitzen die perspektivenlos herum und dass davon einige dann irgendwann wahnsinnig werden, das überrascht mich nicht. Ich würde das nämlich als Folter bezeichnen, was mit den Menschen passiert. Es interessiert niemanden, was die Gründe dafür sind, dass Menschen tatsächlich Asyl oder Migration, also Asyl bei uns brauchen oder Migration in Angriff nehmen. Es redet niemand darüber, was die Außenhandelsverträge, die wir mit Ländern des globalen Südens abschließen, damit tun, was die Lebensgrundlage von Menschen sind. Ich denke mal immer, das ist ein Wort Wirtschaftsflüchtling so super zu zeigen. Die Leute fliehen nicht vor der Wirtschaft, die sie vor Ort haben. Sie fliehen vor unserer Wirtschaft, die ihre kaputt macht. Kann man an den unterschiedlichsten Punkten nachweisen und zeigen, wir zerstören mit unserer Außenhandelspolitik die Möglichkeit, dass sich im globalen Süden Wirtschaften eigenständig entwickeln und beschweren uns darüber, dass sich dann Menschen zu uns auf den Weg machen, meist unter widrigsten Bedingungen. Und viele davon finden einen Weg ins geregelte Leben. Meine Mama zum Beispiel hat sich 2015 um 4 Menschen mit syrischen und afghanischen Hintergrund gekümmert. Einer arbeitet jetzt bei der AVL, bei der Antritz, der zweite. Der dritte verdient sich als Tischler und der vierte ist tatsächlich in einem Supermarkt beschäftigt. Manche sind verheiratet, manche nicht, aber alle haben sie irgendwo ihren Weg ins Leben gefunden. Warum? Weil meine Mama sie an der richtigen Stelle bei der Hand genommen hat und sie tatsächlich ja durch diese Mühen des Asylverfahrens und die Demütigungen, die sie erlebt haben, bestärkend durchgetragen hat und sie halt nicht wie geprügelte Hunde hat irgendwo dahin siechen lassen, sondern sie hat darum bemüht hat, finden die irgendwie andere Menschen, finden die Anschluss, die mehr, also mehr auch an Inspiration, an Vernetzung, an Möglichkeiten bieten, als die anderen Leute, die man da schindet und demütigt. Und ich glaube, darum müsste es doch gehen. Es müsste darum gehen, wenn man das ernsthaft betrachten würde, diese Sicherheitsthematik, dass man über die Lebensumstände der Menschen spricht und dann auch die Voraussetzungen davon, warum es diese Fälle denn überhaupt gibt, über die man dann aber medienhetzerisch herzieht und sagt, schon wieder eine Messerstecherei, dieses und jenes. Diese Sicherheitsproblematik ist eine, die wir selber produzieren, sowohl in den konkreten Fällen der Menschen, die dann ausrasten, als auch in der ganzen Grundlage, die wir da zur Verfügung stellen. Und das interessiert aber niemanden, weil es da dann wiederum um die großen Profite geht, weil es da darum geht, dass man eben mit der Frage von Asyl sehr gut politisches Kleingeld waschen kann und weil man extrem gut in die Klasse der arbeitenden Menschen hineinspalten kann, wenn man dieses System so aufrechterhält. Und da sind wir jetzt vielleicht beim letzten Punkt zu diesem Thema, der mir sehr wichtig ist. Wir treten schon auch deswegen für das Wahlrecht der Menschen ohne Staatsbürgerschaft ein. Warum? Weil jeder fünfte Mensch, der in Österreich arbeitstätig ist, keine Staatsbürgerschaft hat. Das heißt, einer von 5 Menschen, die der arbeitenden Klasse angehören, haben in Österreich kein Wahlrecht. Das stärkt, also das schwächt natürlich die Rechte von arbeitenden Menschen in diesem Land.
Okay, danke. Wir hätten, glaube ich, noch sehr, sehr viel zu erzählen und so, aber ich sehe die Ungeduldigen, die Fragen haben. Und ich würde da tatsächlich jetzt mal ins Publikum geben. Schauen wir mal, ob man. Ja, genau. Schön langsam. Wir sammeln mal immer 2-3 Fragen, glaube ich, und gehen dann ans Podium und dann sammeln wir wieder 2-3 Fragen. Ich glaube, am gescheitesten. Das mit dem Mikrofon ist, glaube ich, ein bisschen ein Problem, weil der. Nicht zu lang. So. Schaust du das so? Okay. Gut, passt.
Ich habe 2 Probleme.
Da hat Tobi gehört.
Ja. Entschuldigung, ich habe nur kurz
das
nachschauen.
Ich habe 2 Probleme. Das eine ist eine Frage, das andere ist eine Kritik. Die Frage ist, es ist natürlich klar, wenn ihr jetzt wirklich reinkommen solltet, dass ihr nicht alle Themen abdecken könnt. Das ist vollkommen logisch. Ja? Ihr habt eure Hauptthemen gefunden und sind gute Themen. Was ist dann mit den anderen Themen? Werdet ihr euch dazu gar nicht zu Wort? Ich kann mir es gerade nicht vorstellen. Ja? Ich weiß, dass es ein automatisches Dilemma gibt, wenn man ins Parlament hineinkommt. Ja? Ich komme aus der Bildung, so lange wie du in der Pflege gearbeitet hast, habe ich in der Bildung gearbeitet, heißt das. Und vertretet ihr dann irgendeinen Standpunkt, was die Bildung betrifft? Das ist meine Frage, die ist offen. Die Kritik ist, du hast gesagt, alle Lügen von den anderen Politikern, nur ihr nicht. Das sehe ich nicht so. Also das ist so eine Aufspaltung, wir die Guten und die anderen die Bösen, das mag ich überhaupt nicht. Das mag ich auch nicht, wenn die anderen das machen. Und dass die Grünen in der Migrationsfrage nur Scheiße reden und nur profitorientiert sind, das kann man, glaube ich, noch vertreten. Also das ist nicht wahr, das ist schlichtweg falsch. Also da müsste man schon differenzieren, auch wenn du öffentlich sprichst. sehr deutliche Unterschied. Ich weiß noch nicht, wenn ich am 29. September wählen werde. Ich tendiere in verschiedene Richtungen. Ich habe oft grün gewählt, aber bin auch angefressen. Und ja, aber ich glaube, die Gewessler und die Salic machen gute Politik, aber das ist nicht das Einzige. Und ja, ich brauche noch ein bisschen was, weil ich glaube, dass du sehr gut das Thema der Pflege vertrittst und dass ihr sehr gut das Thema, das Wohnthema vertretet und so weiter. Ja. Aber eben, was ist da noch oder was, weil wenn man sich jetzt vorstellt, es würden 10 Mandatare reinkommen.
Sonnenbrille. Genau.
Ja, danke. Ich schließe die Dame an. Ich bin auch eine Wechselwählerin zwischen Grün und KPE, was mir aber sehr angeht jetzt bei eurer Diskussion, auch sonst auch im Fernsehen. Ich glaube, ihr seid sehr authentisch für mich, aber ich finde euch sehr authentisch. Aber das Thema Menschen mit Behinderungen wird nicht angesprochen. Ich habe 38 Jahre in der Verwaltung gearbeitet als Beamtin. Jetzt vor 6 Wochen bin ich in Pension gegangen und werde morgen von der Frau Ministerin Gewessler gelobt. Und es wird meine Urkunde überreicht für meine tolle Leistung an Menschen mit Behinderung. Und als eine Mitarbeiterin des Klimaschutzministeriums, ich habe auch die Stabstelle Barrierefreiheit und Inklusion geleitet. Aber es ist überhaupt keine Partei an den Menschen mit Behinderungen interessiert. Wir werden einfach von außen vorgelassen, als würde es uns nicht gehen. Ich habe die letzte Mikrozensuszählung ausgehoben. Wir sind 1,3 Millionen Menschen, die registriert sind mit einem Behindertenausweis. Also das ist nicht wenig. Wir sind 80,4% unserer österreichischen Bevölkerung, die behindert sind. Und ich bin in den Sehbehinderten-Communities sehr aktiv und gut verankert. Und es sind sehr viele Menschen, die Tatsache beklagen, dass wir Menschen mit Behinderungen in der Politik überhaupt nicht wahrgenommen werden. Uns gibt es nicht im Parlament und uns gibt es nicht irgendwo. Bestenfalls werden einige von uns mit Mitleid betrachtet, andere so wie ich, die Akademiker sind, die werden dann, denen sagt man, ja, was wollt ihr, sie sind sehr gut integriert. Also das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist einfach, dass wir uns einbringen wollen. Ich habe das der Frau Ministerin schon 100 Mal gesagt, morgen sehe ich sie wieder, werde ich ja wieder sagen zum nächsten Mal, dass wir Menschen mit Behinderungen in der Politik präsent sein müssen. Bitte das Thema aufzunehmen.
Ja, okay, ich versuche es chronologisch. Zum Thema Bildung darf ich mal ganz grundsätzlich auf morgen, glaube ich, 12 Uhr verweisen, haben wir eine Pressekonferenz zur Vorstellung von unserem Bildungspapier, das wir für diese Wahl erstellt haben. Da kann ich gern vorgreifen, aber würde eigentlich gern tatsächlich die Präsentation abwarten, wenn das in Ordnung ist. Wir werden noch mal. Genau, wir werden das auf jeden Fall sehr, also werden das auch nochmal verbreitern, weil uns das Thema tatsächlich anliegen ist. Wir haben im Zuge der Parteikonferenz, wo diese 5 Schwerpunktthemen definiert worden sind, aus der Partei heraus eine sehr starke Initiative gehabt, im Bildungsbereich auch Positionen zu formulieren. Die werden wir morgen dann öffentlich vorstellen, in Verbindung mit einer Schulmaterialaktion, wo wir kostenloses Schulmaterial an Familien verteilen, die sich das sonst nicht leisten können. Das würde ich tatsächlich für morgen aufbewahren, aber ich lasse es dir gern zukommen, auch als per E-Mail, wenn du möchtest. Ich würde nochmal gern korrigieren, es war nicht meine Intention zu sagen, alle sie lügen, sondern es gibt einfach sehr deutlich die Situation, dass das, was in einer Fernsehdiskussion geredet wird, mit dem, was, wenn man sich das systemisch anschaut, zusammenhängt, oft nicht zusammenpasst, weil es natürlich Interessen gibt, die im Hintergrund stehen. Bewusst auch die FPÖ an der Stelle hervorgehoben, die da die Investoreninteressen vertritt. Aber auch die Verknüpfung der Wiener Sozialdemokratie mit der Immobilienlobby ist ja nicht nur sachlich festzustellen, sondern anhand von persönlichen Lebensbiografien wie dem Herrn Faymann und dem Herrn Ostermeier festzumachen. Also, und darum geht es ja im Kern. Ne? Also es geht darum, dass Interessen im Hintergrund stehen, die nichts damit zu tun haben, dass man tatsächlich ein sachliches Argument zur Verfügung stellt, wie man diese Situation im Bereich des Wohnens etwa entspannen kann. Und das war mir wichtig, das herauszustreichen. Dementsprechend geht es da, also gebe ich dir recht, kann man sicher differenzierter sprechen, aber ich glaube, man muss einmal im Kern festmachen, unsere Auseinandersetzungen in der Öffentlichkeit um die sozialen Fragen in diesem Land werden oft nicht entlang dessen geführt, was es tatsächlich braucht und wie Dinge miteinander zusammenhängen, sondern welche Interessen gerade dominant sind, und das sind im Moment die Interessen der Immobilienindustrie. Das ist, glaube ich, evident in dem, wie gesprochen wird über den Wohnungssektor. Es wird darüber gesprochen, man müsste mehr bauen, und dieses Mehrbauen heißt nie, dass man mehr Gemeindebau bauen muss. Das ist irgendwie immer klar, dass der Markt bauen muss, dass Private bauen müssen. Und die letzten Jahre haben gleichzeitig gezeigt, dass das eben nicht funktioniert. Zum Thema Menschen mit Behinderung würde ich gerne sagen, das stimmt leider tatsächlich, dass das zumindest in meinen Fernsehauftritten wenig Platz kriegt. Tatsächlich unter Anführungszeichen wie viele andere Themen auch, was nichts damit zu tun hat, dass es mir nicht wichtig ist, sondern jetzt bin ich, wie man wahrscheinlich auch merkt, nicht der geschulteste Redner, der alles durchgeschliffen hat, sondern mir kommt es natürlich heraus. Manchmal wird es dann vielleicht auch etwas vielgliedrig, aber schon auch in sehr kurzer Zeit, und die KPÖ hat nicht dieselbe Medienfläche wie andere Parteien, ist man natürlich darauf orientiert zu sagen, kann ich die Kernbotschaften kommunizieren, die mir wichtig sind. Und ich glaube, allein unsere Sozialberatungen machen mir das deutlich, dass das, was wir da tagtäglich tun, Menschen mit Behinderungen, Menschen mit chronischen Krankheiten sehr direkt betrifft. Und dass wir darüber natürlich auch aus erster Hand dann recht viel wissen. Eine Initiative, die wir versucht haben in den letzten Wochen dazu setzen, war das auch die Aufmerksamkeit auf die 80.000 MECFS-Erkrankten zu lenken, die tatsächlich für uns auch wahrnehmbar sowohl im Sozial- wie im Gesundheitssystem nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdient haben, ganz umgekehrt, dass sie schikaniert werden. Und das ist nur ein Beispiel dafür, wie chronische Krankheiten, wie Menschen mit Behinderungen nicht eben, also nochmal anders betroffen werden davon, was Sozialkürzungen bedeuten, was Schikane von Seiten der Pensionsversicherung, von Seiten des Sozialministeriums Service bedeuten. Und da muss man natürlich drauf gehen, aber wir versuchen in der kurzen Zeit zumindest, die ich zur Verfügung habe, immer Themen so anzusprechen, dass sie unter Anführungszeichen für möglichst viele Menschen einmal auf eine Perspektive von Verbesserung zielen. Und vieles von dem, was ich da spreche, kommt ja auch aus der Erfahrung mit Menschen, die, wie du sagst, also die dann einen Behindertenausweis haben oder die anders davon getroffen sind, weil das natürlich, also leistbares Wohnen und so weiter, das betrifft sie ja ebenso. Oft nochmal sozusagen härter, weil sie oft in niedrigen Einkommensklassen vertreten sind. Das bedeutet aber nicht, dass uns das Thema an sich nicht bedeutsam ist. Also es gab mehrere Treffen von einem Inklusionsarbeitskreis in der Partei, wo sich darüber ausgetauscht wurde. Da war ich leider tatsächlich nicht einmal dabei, deswegen kann ich jetzt wirklich nur die Kernaussagen davon wiedergeben, dass es uns als KPÖ schon ein Anliegen ist, die Diskussion in dem Bereich wieder darauf hinzulenken, dass selbstbestimmt Leben eigentlich einmal die Kernforderung zu diesem Bereich gewesen ist, und dass das jetzt aber wieder härter in Richtung, ja, entweder Integration oder Ausschluss geht, und dass selbstbestimmt Leben eigentlich die Grundlage ist, auf der man das diskutieren muss, und deshalb wieder stärker in die Debatte zu bringen, ist uns natürlich ein Anliegen. Ich habe, glaube ich, vorher einen Aspekt vergessen deiner Frage, nämlich, gut, wir haben einige Themen, aber wenn wir dann 10 Mandatarinnen haben, wie wollen wir das vertreten? Natürlich, also man kann sich dann als Parlamentspartei mit 7 oder 8 Mandataren schnell totlaufen, wenn man glaubt, man kann zu allen Dingen etwas Qualifiziertes sagen, weil das ist sicherlich richtig, wir werden nicht zu allen Dingen etwas Qualifiziertes sagen können. Das ist, glaube ich, sehr selbstverständlich. Das, was uns da eben dann immer wichtig ist, ist, finden wir Themen, deswegen, ich habe es vorher versucht, am Thema Schlüsselthema Wohnen zu skizzieren, an dem entlang ich dann nochmal natürlich andere Themen aufgreifen kann, wo sich das dann auch wirklich konkret politisch entwickelt, was ich in dem Bereich machen möchte. Was man sich von der KPÖ sicher nicht erwarten kann, ist, dass wir die Partei sind, die sagt, wir haben für alles und jedes die Lösung, die ihr euch wünscht. Aber, ja, genau. Nein, absolut, genau. Aber wir haben auf jeden Fall immer die Intention, aus dem heraus, was, wer sich bei uns organisiert, wer bei uns aktiv ist, diese Forderungen, des, also die, auch die Erfahrungen des Alltags in die Politik zu bringen. Und wie du gesagt hast, beim Thema Bildung haben sich bei uns Lehrerinnen, Lehrer, Studierende, Elementarpädagoginnen in so einem Arbeitskreis zusammengesetzt und da Bildungsprogramm entwickelt. Und würden wir in den Nationalrat einziehen, würde dann etwa auch Nina Aigner als Spitzenkandidatin in Niederösterreich sehr wahrscheinlich im Parlament sein, die zwar aus der Elementarpädagogik kommt, aber diesen gesamten Komplex Bildung aus dieser Perspektive aus sozusagen sozialer Gerechtigkeit sehr stark im Fokus hat. Letzter Punkt zum Thema Grundmandat oder 4%-Hürde. Ich bin angeblich gut in Mathe, aber sie interessiert mich leider nicht. Also zumindest nicht im Zuge des Wahlkampfs, weil was soll man machen? Also wir werben um das Vertrauen von Menschen, wir werben um das Vertrauen von Menschen dort, wo sie uns ja auch kennen. Wir werben mit dem, was wir als Partei tun. Und das, was ich wahrnehme, ist, dass es österreichweit sehr viele Menschen gibt, die sagen, das, was jetzt Politik ist, das muss sich ändern. Und es gibt mehr Menschen als früher, viel mehr Menschen tatsächlich als früher, die sagen, der KPÖ traue ich zu, die Kraft dieser Veränderung zu sein. Ob das sich dann in der 4%, also mit dem Überschreiten der 4%-Hürde ausgeht, ob sich ein Grundmandat in Graz ausgeht, das hängt von so vielen Faktoren ab. Wenn ich das jetzt wüsste, dann würde ich da drüben ein Zelt anmelden, eine Glaskugel vor mir hinstellen und, weil ich bei der KPÖ bin, keinen Eintritt verlangen, sondern gratis die Zukunft lesen. Aber das weiß ich nicht.
Okay, heute Bettina gibt vielleicht da noch ganz kurz anschließend, weil ich glaube ich direkt da gefragt war. Also ich gehe davon aus, dass wir es über die 4% schaffen müssen. Das mit der Diskussion, ob die Grazer das hinkriegen müssen oder nicht, hängt wahrscheinlich ein bisschen damit zusammen mit dem Druck, den ich auf die Grazer gemacht habe, weil ich gesagt habe, okay, das war schon alles recht schön und gut im Europaparlamentswahlkampf und die Ergebnisse, aber eigentlich haben wir in unseren Hochburgen noch Luft nach oben. Das haben die Grazer recht sportlich aufgenommen und entsprechend auch ihre Kampagne auf das Grundmandat hin orientiert. Also das finde ich sehr, sehr gut. Und so bin ich immer für sozialistischen Wettbewerb. Also von daher glaube ich, ist das eine ganz gute Sache. Also ich glaube, dass das nicht schlecht ist. Bettina, du vielleicht noch
zu den Fragen.
Ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich für Ihre Frage, weil ich finde es auch ganz wichtig, dass Menschen mit Beeinträchtigungen viel mehr Stimmrecht haben und viel mehr Platz haben. Ich kann einfach nur sagen, von Salzburg, wir haben schon seit Jahren einen Arbeitskreis für Pflege und Gesundheit, wo wir immer wieder schauen, dass wir die verschiedenen Themen von den Leuten aufnehmen, Gespräche haben, einerseits von Menschen, die betroffen sind und dann auch Expertinnen und Experten, die was im Alltag arbeiten. Und da habe ich viele Gespräche in dem Sinn geführt, halt eher mit den Menschen, die im Behindertenbereich arbeiten, die was von dieser Perspektive sehen und die wissen natürlich auch am besten, was ihre zu betreuenden Klienten auch brauchen. Und das ist mir ganz ein Herzensanliegen und die Pflege ist so vielfältig. Und vielen Dank nochmal für Ihren Beitrag. Wir sind da dabei auch.
Gut, ich habe jetzt mal zwei, also man möge es mir nachsehen. Ich sehe erstens schlecht und zweitens bin ich schon ein bisschen alt. Ich verliere es auch ganz gut. Also ich habe jetzt mal zwei gesehen, jetzt drei. Gehen wir es dann der Reihe nach durch. Eins, zwei, dreimal und dann gehen wir wieder ans Podium.
Ja, ich habe die 80er in Tirol für die KPÖ viele Wahlkämpfe geführt und damals in einer Situation, wo es klar gewesen ist, wir haben keine Chance in den Landtag zu kommen, wir haben keine Chance ins Parlament zu kommen, und ich habe immer damit argumentiert, das stimmt für die KPÖ, hat immer Gewicht und ich stehe zu der Argumentation bis heute. Diesmal ist die erfreuliche Ausgangsposition jene, dass es die reale Chance gibt, dass die KPÖ tatsächlich ins Parlament in den Salat reinkommt. merke nur in den letzten Wochen, wo ich mit Menschen in Tirol hauptsächlich diskutiere, dass ich vor folgende Problematik gestellt werde. Mir wird gesagt, bei der Wahl geht es darum, die 50% für Schwarz-Blau zu verhindern. Daher ist eine Stimme für Rot oder Grün auf jeden Fall eine sichere Stimme, die das gewährleistet, weil die schlägt sich unmittelbar in Mandaten nieder. Während bei der KPÖ könnte sein, dass die 3,5% der Stimmen macht und danach haben wir schwarz-blaue Mehrheit. Mir geht ein bisschen die Argumentation aus und der Suche um Argumentationshilfe.
Ja, keine Fragen, sondern zwei Kritikpunkte. Also der eine betrifft die KPÖ-Forderung, also die Aufforderung, die KPÖ zu wählen, um eine Stimme für leistbares Wohnen zu haben. Und die zweite, das Argument der KPÖ, sie zu wählen als Stimme des Friedens. Also das leistbares Wohnen, ja, im 21. Jahrhundert ein Thema ist, liegt woran? Dass die Löhne, die Gehälter der Leute nicht reichen, einerseits, und dass andererseits Wohnen Grund und Boden Eigentum ist und nichts in der Welt, die Welt kommt, um die Leute zu versorgen, sondern alles als Geldquelle nur interessiert. Daran ändert eine Stimme für die KPÖ nichts. So viele Abgeordnete können sie ja gar nicht kriegen, dass die Gehaltsdifferenz, ja, zwischen einem Facharbeitergehalt und einem Politikergehalt das Elend dieser Leute beseitigt. Das Einzige, was es tut, und das ist sehr schädlich, nämlich, und nichts anderes ist eine Stimme, für jeden, nicht nur für euch, sondern für jede Partei. Mit jeder Stimme bei der Wahl macht man was? Man muss einmal an das denken, was nicht zur Wahl steht. Nämlich nicht zur Wahl steht das, was Inhalt der österreichischen Staatsräson ist. Eine Verfassung, auf die ihr als Abgeordnete vereidigt werdet. Wo drinnen steht, was werden wir in Gesetzesform Kapitalismus heißt. So, und man gibt was, man gibt also, über das entscheidet man nicht. Man entscheidet nur über das Personal, wer das machen darf. Warum sind die Regierenden so scharf drauf, dass man zur Wahl geht? Weil es damit sichergestellt wird, dass man eben zustimmt zur Herrschaft und zur Nichtanwendung. Das, und damit komme ich zur Stimme für den Frieden, in Zeiten wie heute, wo das weltpolitische Thema bitte wirklich ist, die Neusortierung der Staatenwelt für einen dritten Weltkrieg, auch Österreich. Ja, es gibt eine Sicherheitsdoktrin, wo sagt, die Sicherheit Österreichs ist was in der EU aufgehoben. Und in der EU sagt man was, man muss sicherstellen, dass eben in der Ukraine das Einflusssphäre USA und Europa ist. Wo man merkt an den Kriegen in der Ukraine, an dem, was in Israel passiert ist, dass die Verteidigung der Souveränität eines Staates nicht zu verwechseln ist mit dem, dass die Leute sich verteidigen, sondern gerade umgekehrt. Ja? Die Leute, die Manövriermasse sind für die Staaten. Herzugehen und zum Sorgen, ich sorge jetzt dafür, dass Leute wieder Vertrauen in die Politik und das heißt was, in die Instanzen kriegen. Das ist etwas, was mich total arg finde, ja, wo man sagen muss, es kommt jetzt wirklich, ja, ich sage einmal, andere Zeitenwende. Ne, die Zeitenwende, die Deutschland ausgerufen hat, ja, mich an eine Zeitenwende erinnern, die 1914 passiert ist, wo eine Arbeiterklasse sich entschieden hat, dass ihre eigentliche Identität die nationale Identität ist. Ja? Jetzt sind wir vor dem dritten Weltkrieg, geplant von einer sozialdemokratischen Regierung, ja? Und eine KP, die auch noch mehr offensichtlich eine nationale Identität kennt, weil, wie gesagt, da ist schon wieder das Wir, unsere Außenpolitik. Bitte, was ist unsere Außenpolitik? Da macht man keinen Unterschied zwischen dem Staat und dem Volk. Ja? Ich mache nicht Außenpolitik. Ich lebe da unter Bedingungen, die der hiesige Staat festsetzt. Nein, weißt du, ich bin nicht froh über die Kritik, weil sie jetzt alle grenzt. Ich find eigentlich, man tut jahrzehntelang Politik und ich bin an und für sich erinnern, wie gesagt, ich denke, ich mache mir das letzte Tage der Menschheit. Ja? Ich schaue, dass ich nochmal zuschaue. Ja? Es ist die Stunde Null. Ja? Man kann wirklich sagen, Sozialismus oder Barbarei ist also heutzutage, wir sind bei der Stunde Null, das ist Barbarei. Also, und es ist schleunigst fällig, dass die Leute nicht die Zuständigkeit abgeben, an Politiker über ihre Lebensbedingungen zu entscheiden, sondern das gefälligst also selber machen. Und das heißt, im Pflegebereich, sonst bei den Löhnen, dort den Lohnkampf ansetzen und nicht wieder sagen, ja, Politiker sollen mein Leben regeln.
Nein,
hallo, ich hätte zwei eher kurze Fragen und eine ergänzende Anregung. Die erste Frage ist vielleicht ein bisschen unleidlich und zwar würde mich ein bisschen interessieren, wie ihr das Thema vom Wandel bzw. von der Keine seht, also ob ihr das einerseits als Problem seht den Stimmenfang und ob es da aber auch irgendwie gewisse Überschneidungen gibt oder eine geplante Zusammenarbeit in irgendeiner Form. Die zweite Frage ist mir gerade entfallen, deswegen mache ich lieber mit meiner ergänzenden Anregung weiter. Und zwar möchte ich auch an die Kritik von der Dame hier anknüpfen und da einfach nur das als Anregung auch nochmal bekräftigen, dass ich das auch so wahrgenommen habe, dass das Thema von Menschen mit Behinderungen etc. Einfach keine sehr große Rolle bisher gespielt hat anscheinend und ich habe das auch aus eigener Erfahrung dann anekdotisch jetzt natürlich nur mitbekommen habe, dass jemand in meinem Umfeld, der sehr aufgeschlossen ist, was sein Stimmverhalten angeht, der wirklich quasi eine fundierte Entscheidung treffen möchte, da euch tatsächlich zugeneigt wäre, aber eben sich, weil er selber mit schwerstbehinderten Menschen zusammenarbeitet, einfach ein bisschen unschlüssig war, weil er eben gar nicht wusste, wie eure Positionen sind in dieser Hinsicht, was für Maßnahmen ihr konkret wollt, etc. Also da möchte ich auch einfach nur bekräftigen, dass es wichtig wäre, glaube ich, da dieses Thema nicht auszulassen, insbesondere weil Menschen mit Behinderungen, insbesondere in diesem kapitalistischen System, halt einfach komplett hinangestellt werden, eigentlich, also liegen lassen werden. Weil, was natürlich auch klar ist, weil natürlich Menschen mit Behinderungen halt nicht ganz sich so, wie soll ich sagen, allumfassend ausbeuten lassen wie andere Menschen vielleicht. Oder es eben gar nicht so weit möglich ist. Und inzwischen ist mir auch wieder meine zweite Frage eingefallen. Und zwar, es war auch schon ein Thema hier natürlich, wie viel kann eine KPÖ im Parlament tatsächlich bewirken, wenn absehbar ist, dass es ein Stimmenanteil im einstelligen Bereich auf jeden Fall sein wird. Ich möchte gleich mal bitte dazu betonen, dass ich sage, ich bin nicht unbedingt der Ansicht, dass es deswegen heißen muss, dass eine Stimme für euch eine verlorene Stimme ist. Mich würde nur interessieren, wie habt ihr vor, damit umzugehen, wenn dann daraus womöglich eine gewisse Enttäuschung dann auch eintritt. Weil natürlich jetzt im Wahlkampf natürlich große Versprechungen gemacht werden, obwohl ich auch sagen muss, okay, man muss natürlich unterscheiden zwischen Parteien, die von vornherein nicht daran interessiert sind, sinnvolle Veränderungen herbeizuführen und es dann auch nichts bringt, die dann eher zu wählen, im Gegensatz zu einer Partei, die eigentlich große Vorstellungen hat, aber die dann vielleicht faktisch nicht umsetzen kann. Wie geht man mit dieser womöglich drohenden Enttäuschung um, die dann womöglich erst wieder in einen weiteren Rechtsruck umschlagen kann?
Nach der Diskussion um die Mehrheit für Schwarz-Blau. Also es ist so, dass es natürlich so ist, wenn die KPÖ ins Parlament einzieht, dann wird eine Mehrheit für zwei Parteien dadurch unwahrscheinlicher. Also das ist einmal ein Argument. Und zum Zweiten glaube ich, dass auch jede andere Partei in Wirklichkeit unberechenbar ist. Also wir wissen nicht, wer im Oktober Vorsitzender der SPÖ ist. Also wir wissen nicht, wie sich die Partei weiterentwickelt. Wir wissen allerdings, dass sie alle Parteien, die derzeit im Nationalrat sind, sie nach der Wahl der ÖVP als Koalitionspartner in der einen oder anderen Form andienen werden. Und da macht es den Unterschied, wenn es ein Gegengewicht gibt. Man kann natürlich den Parlamentarismus generell oder die Beteiligung am Parlamentarismus generell ablehnen, aber wir tun das nicht. Also wir arbeiten in diesem System, weil wir halt auch in dem System leben. Und und
kein Vandalismus mehr.
Und dass eine antikapitalistische Partei eine parlamentarische Vertretung gewinnt, eröffnet auch in diese Richtung Möglichkeiten. Und es ist auch, es ist ja angesprochen worden, 1914, also die Zeit vorm Ersten Weltkrieg. Und da beginnt ja auch die Geschichte unserer Partei, weil wir sind gegründet worden, weil die Sozialdemokratie eben in das Kriegslager übergangen ist. Und in der Friedensposition stehen wir natürlich auch weiterhin. Und gerade auch deswegen ist es so wichtig, dass wir in den Nationalrat kommen. Zur anderen Frage kann ich auch noch kurz was sagen, also auch zur vorhergehenden in der Steiermark, wo wir ja im Landtag sind, haben wir auch einen offenen Tisch mit Betroffenen und mit Behindertenorganisationen, wo jetzt derzeit auch in Graz gerade dann gearbeitet wird von einem Gemeinderat, der Behindertenbetreuer ist. Gemeinsam mit sehbehinderten und blinden Menschen an einer Neugestaltung der Wege und wo wir dort direkt mit Betroffenen arbeiten. Da in der Steiermark haben wir als Landtagspartei diese Möglichkeiten, die wir auf Bundesebene noch nicht haben. Und wenn wir im Nationalrat sind, dann haben wir natürlich in diese Richtung auch mehr Möglichkeiten. Und die letzte Frage war.
Der Wander.
Soll ich zwei Jahre mal eigentlich war es, das mit den Menschen mit Behinderung war ja nur eine Anregung von mir. Die Frage von mir war einerseits, dass das ganze Thema Wandel bestritten schließlich keine. Und das zweite war auch wieder das Problem im Parlamentarismus. Wie geht man damit um, wenn man nicht die Ziele umsetzen kann, die halt im Wahlprogramm stehen?
Also im Grunde können wir nur versprechen, dass wir uns für diese Ziele einsetzen. Also dass wir das verwirklichen, können wir nicht versprechen. So stark sind wir natürlich nicht. Es kann natürlich zu Enttäuschung kommen, das ist ganz klar. Aber wir müssen uns an das halten, was wir uns vorgeben, was wir machen wollen. Und da ist auch ganz zentral einfach auch diese Gehaltsobergrenze, die heute ja irgendwie noch nicht wirklich angesprochen worden ist, damit unsere Abgeordneten bei den Menschen bleiben und den Kontakt nicht verlieren und dass wir da nicht im parlamentarischen System irgendwie verloren gehen und nur mehr in Ausschüssen und in Parlamentskantinen herumsitzen, sondern dass wir weiterhin direkt bei den Menschen arbeiten und mit den Menschen Politik machen. Und zu Wandel oder keine, das überlasse ich anderen.
Okay, zwei Sachen vielleicht. Zu Wandel oder keine ist deren Entscheidung und sie werben mit bestimmten Sachen. Wobei ich glaube, also weil ich ihre Programmatik im Kopf habe oder so, gibt es durchaus Überschneidungen. Also es macht Sinn, an diesen Punkten zusammenzuarbeiten. Ich würde auch sehr gerne zusammenarbeiten. Mein Problem ist einfach nur, wo und bei was. Weil ich sehe den Wandel immer nur auftauchen, wenn es um Wahlen geht. Alle 4 Jahre. Taucht jetzt als Organisation auf. Wie ich hatte ja Gespräche mit dem Feiert und mein Ding war immer, reden wir einfach mal, wenn wir uns auf einer Demonstration oder auf einem Bündnis treffen oder sonst irgendwo sehen und dann reden wir einfach darüber, ob wir was miteinander machen können. Weil das ist im Prinzip das Prinzip der KPÖ. Also wir tun mal was miteinander und reden nicht und treten ausschließlich zu Wahlen an. Und das ist der Punkt. Mag sein, dass sich das ändert oder ein Ding, also ich habe da echt kein Problem. Also ich habe auch kein Problem anzuerkennen, wenn andere für interessante Dinge, weil ich gerade das hier sehe mit der Kinderarmut abschaffen muss. Ich glaube zum Beispiel, dass das Konzept von Babler zur Kindergrundsicherung, das ja eigentlich von der Volkshilfe kommt, sehr, sehr gescheites Konzept ist. Ich glaube, dass man da noch ein paar Sachen vielleicht ergänzen könnte. Sowas mit uns immer. Das ist nicht der Punkt, also da geht es nicht darum. Und die zweite Geschichte ist, ich glaube, es wäre völliger Unsinn für kommunistische Partei zu sagen, alles an der Politik hängt daran, ins Parlament zu kommen oder nicht. So viel auch zu deinem Ding. Also deswegen führen wir alle Wahlkämpfe, die wir jetzt führen oder die wir geführt haben, auch immer unter dem Aspekt des Parteiaufbaus. Tatsache ist natürlich, die wir jetzt führen. Also das ist der Punkt, und man muss ja dann schon einmal zur Kenntnis nehmen, erstens zur Kenntnis nehmen, was wir richtig machen oder was wir falsch machen. Das gilt für uns genauso. Und der Punkt ist natürlich, dass ich glaube, es ist immer, also es ist wirklich ein Wahnsinn für die Linke, Betroffenen immer zu erzählen, was sie tun sollen. Jetzt zum Beispiel der Bettina zu sagen, sie soll doch gefälligst den Lohnkampf führen, obwohl sie da drinnen steht, finde ich anmaßend. Und die KPÖ ist keine anmaßende Partei. Ja. Und das heißt in Wirklichkeit, dass wir sagen können, wir arbeiten mit Leuten zusammen, die sie selbst organisieren. Es geht darum, dass sie die Leute organisieren entlang ihrer Interessen. Die Frage ist, was kann die KPÖ dazu beitragen, was kann die KPÖ, wie kann die KPÖ das unterstützen, wie kann sie es auch zum Beispiel im Parlament unterstützen. Und das ist der Punkt. Und weil das vorher mit den Grünen war oder so, mein Aspekt zum Beispiel hat sich auf die Migrationspolitik insofern bezogen, in dem Moment, wo die Grünen in die Regierung gegangen sind, was ist denn da passiert? Sie haben im Koalitionsabkommen vereinbart, dass Migration Thema der ÖVP ist. Und haben damit in Wirklichkeit alle Möglichkeiten, die sie gehabt hätten in der Regierung, in Wirklichkeit abgegeben, und entsprechend hat die Migrationspolitik ausgeschaut, der schwarz-grünen Regierung. Und das ist der Punkt, und das ist jedenfalls mit uns nicht zu machen. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Also da geht es gar nicht so sehr um Lügen oder nicht Lügen, Wahrheit oder so, sondern wie man Politik versteht und dass man Politik auch jenseits der Parlamente versteht. Das glaube ich, der Ding. Willst du was sagen?
Den Beitrag noch was sagen, das ist das von der Behindertenbetreuung zum Beispiel, ein ganz wesentliches Beispiel ist, wir kennen alle diesen Pflegebonus, der was für damals fassen zwei zusätzliche Gehälter während der Pandemie für alle Leute, die im Gesundheitssystem arbeiten. Menschen, die in der Behindertenbetreuung gearbeitet haben, sind teilweise überhaupt nicht gehabt. Und das ist zum Beispiel auch was wir durch unsere Treffen in unserem Arbeitskreis aufgenommen haben, und wie wir einfach da gemeinsam eine bessere Lösung finden wollen. Weil das darf es einfach nicht sein, dass so viele Leute, ich denke, es sind wahnsinnig viele Leute, die in allen Sozialeinrichtungen arbeiten, im Gesundheitsbereich arbeiten. Und oft habe ich echt das Gefühl, es wird absichtlich so gemacht, dass die gegeneinander ausgespült werden. Ja? Und unser Gesundheitssystem, ja, das beruht auf einem solidarischen Prinzip. Und mittlerweile, das habe ich jetzt erst schon gesagt, geht es immer mehr dahin, dass Gesundheit Ware wird. Und das darf einfach nicht passieren, weil das auf Kosten unser aller geht. Gell? Und wir sind da wirklich dran und verbinden uns und schauen einfach Schritt für Schritt, was gehen kann. Ja? Vielen Dank für den Beitrag.
Okay. 17:30. Irgendwer hat sich unbedingt noch gemeldet. Kommt gleich. Okay. Ich wollte eigentlich sagen, eine ganz schnelle Frage nur, weil er sich vorher schon gemeldet hat und ihn nicht dran genommen hat.
Ich habe ihn nicht dran genommen. Du. Letzte Frage. Ist das mit?
Ganz kurz noch zum Verortung der KPÖ im Ukraine-Russland-Konflikt. Und zwar bricht auf der Städtepartnerschaft Lemberg, KPÖ Graz um 7.500 Euro gespendet für eine faschistische Organisation Adolf Schnall.
War
die KPÖ, Bundes-KPÖ zu dieser KPÖ Graz Aktion? Oder
dann? Wir haben die Frage verstanden.
Es gibt, es wurde von der Grazer Stadtregierung beschlossen, eine kulturelle Kooperation mit der Stadtbibliothek der Stadt Lemberg einzugehen. Und diese Bibliothek ist gefördert worden aus dem Budget der Stadt Graz, das ist richtig. Es ist allerdings so, dass die Situation und die politischen Verhältnisse in Lemberg, in Graz zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt waren. Wie dann aber in der Stellungnahme der KPÖ Graz in der Jungen Welt ja auch zu lesen war. Und seitdem hat es auch keine weiteren Kontakte von unseren Stadträte und von der Bürgermeisterin mit Lemberg gegeben. Wir können nicht verhindern, dass sie die grüne Vizebürgermeisterin mit dem Vizebürgermeister von Lemberg trifft. Diese Kooperation hat daraus bestanden, dass eine Förderung an die Bibliothek ausbezahlt worden ist. Dass diese Bibliothek Spenden für das Azov-Bataillon sammelt, war überhaupt nicht bekannt.
Ich hätte zwei kurze Fragen, und zwar, da quasi die Mehrheit für Schwarz-Blau zu verhindern stand, dann was eure quasi, ob ihr das überhaupt tun werdet, bzw. was eure Bedingungen werden, eine tierische Ampel-Minderheitsregierung zu stützen, also was, ob ihr das tun würdet oder nicht. Ich habe das jemand anderen gefragt, die hat gesagt, ich soll das in den Bundesvorstand weiterleiten, die Frage, das mache ich jetzt. Und meine Frage ist, dass es mit dem das Spenden an das Azov-Bataillon weitergegangen sind, wieder auch die Sache mit dem Rechnungshof, was ihr tun werdet in der Zukunft, damit sollte das nicht mehr passiert, und nicht mit anderen Sachen, dass mit dem Geld besser umgegangen wird, was gesammelt wird. Habt ihr mich nicht verstanden? Oder?
Ich habe die zweite Frage nicht ganz verstanden.
Also von wegen, Kontext. Es gibt ja immer wieder Sachen, zum Beispiel wie jetzt das mit Sachen mit der Spende in der Azov-Bataillon und die ja, Sache, dass keine Rechnungsberichte gemacht werden. Ich frage mich, wie wird mit dem Geld in der KPÖ umgegangen und wie wird damit in Zukunft besser umgegangen? Welche Maßnahmen werden getroffen?
Wir haben es verstanden.
Genau, also wie jetzt nochmal aus der Beantwortung von Peppi, Josef Mittel, hervorgeht, also es gab keine Spende von Seiten der KPÖ an das Azov-Bataillon, sondern es gab eine Partnerschaft oder eine Förderung der Stadt Graz an eine Stadtbibliothek in Lemberg. Der Zusammenhang herzustellen, die KPÖ hätte Geld an das Azov-Bataillon gespendet, ist sehr irrig. Zum Thema Transparenzberichte, vielleicht sollte man tatsächlich eine Sache mal aufklären. Die Verpflichtung, diese Rechenschaftsberichte zu legen, folgt aus einer sehr vernünftigen Angelegenheit, nämlich Parteien sind verpflichtet, bundesweite Rechenschaftsberichte zu legen, wenn sie bundesweite Förderungen erhalten. Das hat die KPÖ in den meisten Jahren, an die ich mich erinnern kann, nicht getan, weil sie weder im Parlament war und teilweise auch an der 1%-Hürde gescheitert ist und deswegen auch keine Wahlkampfkostenrückerstattung bezogen hat. Warum hat die KPÖ deswegen seit 2014 keinen Rechenschaftsbericht gelegt? Weil sie 2013 bei der Nationalratswahl über 1% erreicht hat und deswegen verpflichtet war, einen Rechenschaftsbericht zu legen, und das wurde selbstverständlich gemacht. Erst jetzt wurde eine Verschärfung des Parteienförderungsgesetzes gemacht, wo die KPÖ auch jetzt verpflichtet ist, diesen Rechenschaftsbericht zu legen, obwohl wir keine bundesweiten Förderungen machen, und wir arbeiten an diesem Förderbericht, um den zu machen. Das Problem darin, warum haben wir das nicht freiwillig gemacht? Wir haben es nicht freiwillig gemacht, weil es tatsächlich sehr kostenintensiv ist. Eine Partei, die sehr viele Mitglieder hat, die über Mitgliedsbeiträge, über die verschiedensten Strukturen verfügt, so einen Rechenschaftsbericht zu erstellen, ist erstens sehr zeitaufwendig und sehr teuer, weil wir eine unabhängige Wirtschaftsprüferkommission damit beauftragen müssen, die dafür leider relativ viel Geld verlangt. Und dementsprechend haben wir es erst dann wieder in Angriff genommen, als wir verpflichtet dazu waren. Grundsätzlich veröffentlichen wir alle Spenden, wie sich das von allen, wie sich das vom Parteienförderungsgesetz her gebührt, wenn sie aufgestellt werden. Und sind auch nachzulesen. Dazu kommt natürlich, dass die KPÖ-Teile in der Steiermark und seit kurzem auch Salzburg, die Landesrechnungshofberichte liefern müssen, das auch tun. Also überall dort, wo man über öffentliche Gelder, und natürlich das gilt auch für Wien, also auch Wien bezieht der Parteienförderung, also die KPÖ Wien bezieht der Parteienförderung, auch dort werden diese Rechnungshofberichte, also diese Rechenschaftsberichte auch gelegt. Also die Forderung, und das ist eine Forderung, die man ausschließlich an die KPÖ stellt, was mir insofern eine Ehre ist, weil man damit anerkennt, dass die KPÖ eben keine Kleinpartei ist, sondern eine sehr große Partei eigentlich, ist, dass man sagt, obwohl ihr nicht verpflichtet gewesen wärt, hättet ihr das tun müssen, wir geben euch aber auch kein Geld dafür. Deswegen hat die KPÖ schon vor mehreren Jahren vorgeschlagen, für Parteien, wo das sinnvoll wäre, dass sie diesen Rechenschaftsbericht legen, könnte doch die öffentliche Hand die Kosten zum Beispiel für diese Wirtschaftsprüferkommission übernehmen, dann hätten wir das auch problemloser machen können. Also das sollte man einfach im Blick behalten. Es geht nicht darum, dass die KPÖ etwas getan hat, was sie hätte tun sollen, sondern dass sie tatsächlich nicht die finanziellen Mittel hatte, etwas zu tun, was sie nicht hätte tun müssen. Da, wo es tatsächlich vorgeschrieben ist, hat sie es immer getan.
Bedanke ich mich jetzt bei allen. Die alle drei müssen jetzt dann noch zu anderen Veranstaltungen. Hoffe, wir haben ein bisschen weiter geholfen. Genau, Duldung von einer Regierung, keine Ahnung, darüber haben wir echt nicht nachgedacht. Und zwar eigentlich auch deswegen, also wurscht, also ich könnte eine Privatmeinung dazu abgeben, ob es tatsächlich eine Minderheitsregierung, eine Ampel-Minderheitsregierung gibt. Aber da ist es auch meiner Meinung nach, ist es tatsächlich so, wenn die KPÖ nicht in den, ins Parlament kommt, dann ist meiner Meinung nach eine schwarz-blaue Mehrheit relativ wahrscheinlich. So, und alles andere ist dann Spekulation. Also wenn die KPÖ tatsächlich ins Parlament kommt, geht sie eine schwarz-blaue Mehrheit ganz sicher nicht aus. Ich wünsche auch eine gute Woche.